Hören Sie sich an, dass Sie das Hören Sie sich an, dass Sie das
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 39. Das Ende der Sicherheit. Von Stefan Schmitz und Rolf Herbert Peters aus Stern Nummer 41 vom 6.10.2022. Gelesen von Uwe Schröder. Die Preise steigen, die Wirtschaft schrumpft, der Krieg rückt näher. Wie die Deutschen sich auf ein Leben ohne die alten Gewissheiten einstellen. Dass er kämpfen würde, war für Oliver Schieke lange klar. 11 Angestellte hat der Bäcker aus Dessau. Fast 75 Jahre ist es her, dass seine Großeltern das Unternehmen gegründet haben. Das schmeißt man nicht einfach weg, nur weil Krieg ist in Europa und die Gaspreise durch die Decke gehen. Er spart, wo er kann. Am Vormittag holt er mit einer Schaufel das letzte Brot aus dem Ofen und lädt es auf einen Transportwagen. 3/4 durchgebacken, sagt der 45-Jährige. Am nächsten Tag kommen die Leibe noch mal kurz in die Röhre und gehen dann rechtzeitig zum Frühstück ins Altersheim. So spart er die Nachtzuschläge. Das macht es billiger. Nur nicht billig genug. Alles ist teurer geworden. Der Klotz Butter in der Ecke der Backstube, 8,20 Euro pro Kilo statt 4,20 Euro im vergangenen Jahr. Das Mehl, 68 statt 28 Cent pro Kilo. Die Betriebskosten für die Öfen und Geräte, 4.300 statt 2.000 Euro pro Monat für Strom und Gas. Es lohnt sich einfach nicht mehr, sagt Schieke. Er hat verloren. Er macht den Laden dicht und seine zweite Filiale gleich mit. Es ziehen die ersten Herbststürme auf. Nachts wird es bis zu 3 Grad kalt, in den Mittelgebirgen droht Frost in Bodennähe. Doch es hat in diesen Tagen etwas Unpatriotisches, das Thermostat einfach beherzt nach links zu drehen. Von den Kosten mal ganz abgesehen. Ohne erhebliche Einsparungen, auch im privaten Bereich, wird es schwer, eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden, mahnt Klaus Müller, der stoppelbärtige Chef der Bundesnetzagentur. Ein Beamter im Dienste des Verzichts. Denn wer es sich mollig macht in diesem Kriegswinter, der besorgt das Geschäft von Wladimir Putin. Krieg gehörte in der alten Bundesrepublik in ferne Länder und die Tagesschau, aber nicht in die Ostsee, wo plötzlich Pipelines gesprengt werden. 2-stellige Preissteigerungen kamen nur in den Erzählungen der Alten vor, die die Nachkriegszeit oder gar die Hyperinflation von 1923 erlebt hatten. Und nun? Nichts ist mehr sicher, für niemanden. Festzustehen scheint nur, dass es kein Zurück in die fossile Wohligkeit der Zeit vor dem Krieg in der Ukraine geben wird. Meist lässt sich im Nachhinein ein Tag benennen, an dem ein zerbrochenes Leben den ersten Riss bekam. Bei Schieke und seiner Bäckerei lag er im Oktober 2021, vor fast einem Jahr, als einer seiner beiden Öfen kaputt ging. Er wollte sich einen neuen kaufen für 40.000 Euro, doch bis er ihn hatte, war der Preis auf 75.000 Euro gestiegen. Gleichzeitig wurden die Kunden immer knauseriger. Sie kaufen statt 4 Brötchen nur noch 2, sagt der Bäcker. Schließlich kostet jedes nun 40 Cent statt 32, ein Mischbrot 4 Euro statt 3,20 Euro. Die holen sich das Brötchen bei Lidl aus der Klappe. Da liegt der Schlüssel, um zu verstehen, was gerade passiert. Eine Veränderung löst die nächste aus. Eine Not schafft an ganz anderer Stelle neue Probleme. Wenn die Kunden sparen, setzt das die ganze Wirtschaft unter Stress. In der Sprache der Ökonomen, etwa im Herbstgutachten der führenden Institute, klingt das so. Die hochgeschnellten Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher. Für Wirtschaftswissenschaftler ist ein massiver gesamtgesellschaftlicher Kaufkraftentzug das, was Boxer einen technischen K.O. nennen. Wie schlimm es kommt, kann keiner sagen. Im Herbstgutachten ist davon die Rede, dass 2023 die Wirtschaftsleistung um fast 8% schrumpfen könnte, wenn alles schlecht läuft und der Winter auch noch kalt wird. Es sind dieselben Experten, die im vergangenen Jahr sehr lange gesagt haben, man müsse sich keine Sorgen machen. Und dann eben auch davon überrascht wurden, dass Putin die Ukraine mit einem Angriffskrieg überzog, der zu solchen Verwerfungen geführt hat. Ganze Branchen stehen vor der Frage, sollen wir weiter produzieren oder erst mal alles stoppen? Normalerweise stellen die 122 Mitarbeiter der Solinger Gießerei Bögra an 6 Tagen die Woche im 3-Schicht-Betrieb Präzisionsteile für die Autoindustrie her, etwa Gleitlager aus Bronze. Wir haben auf Blockfertigung umgestellt, sagt Geschäftsführer Christian Schneider. Das heißt, ein paar Tage voll reinklotzen und dann ist Schicht bis zum Wochenende. Dann werden die energiefressenden Öfen abgeschaltet. Jede Kilowattstunde Strom zählt für Schneider. An die 5 Millionen verbraucht Bögra pro Jahr. Rund 100 seiner Leute hat das Unternehmen in Kurzarbeit geschickt. Im ziemlich leeren Betrieb arbeiten heute Christina Hogerwerf und Nisrin Benhaj Amara, 2 Frauen aus dem Auftragsmanagement. Kurzarbeit können die beiden gar nicht gebrauchen. Nisrin Benhaj Amara sagt, ihre Lebenshaltungskosten seien um rund 1/3 gestiegen. Wenn man durch Kurzarbeit 150 Euro weniger bekommt, merkt man das umso schmerzlicher. Sie hat 2 Kinder, 17 und 13 Jahre. Der Fernseher bleibt jetzt aus, um Strom zu sparen. Die beiden dürfen nur noch am Wochenende PlayStation spielen. Sie nimmt die Controller mit ins Büro. Ich bin sauer auf die Politiker, sagt sie. Wir sind ein Industriestaat und sie vernichten unseren Standort. Der Frust ist überall zu spüren. Vergangene Woche legte Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, seinen Bericht zum Stand der deutschen Einheit vor. Gerade mal 39% der Menschen in Ostdeutschland zeigten sich im Deutschland-Monitor, den er präsentierte, zufrieden mit der Demokratie. Im Westen waren es auch nur 59%. Gute Politik, das ist für viele nicht mehr ein visionärer Umbau der Industriegesellschaft, sondern Schutzschirm, Gaspreisdeckel und Rettungspaket. Schuldenfinanzierte 200 Milliarden Euro hat die Ampelkoalition dafür vergangene Woche versprochen. Ein wenig Pädagogik, wie bei Behördenchef Müller, ist auch dabei. Denn erzogen werden sollen die Deutschen ja dazu, weniger Energie zu verbrauchen, weshalb die Preise wohl für eine Art Grundbedarf subventioniert werden. Und für alle, die mehr als das Nötigste in Anspruch nehmen, brutal steigen. Jetzt ist schon erkennbar, dass Energie nicht nur sehr teuer wird, sondern auch zum Spekulationsobjekt. Was auf der Rechnung steht, hängt nicht nur von Angebot und Nachfrage ab, sondern von Lieferverträgen, staatlichen Eingriffen und vielem mehr. Manche Unternehmen stehen vor geradezu absurden Entscheidungen. Der Aluminiumhersteller Speyerer in Neuss zum Beispiel hat seine Produktion radikal runtergefahren. Das Management macht nun Geschäfte mit Strom. Den hat es sich über langfristige Lieferverträge billig gesichert und verkauft ihn jetzt zu Höchstpreisen weiter. Betriebswirtschaftlich ist das clever, aber es fällt auch Arbeit für 120 bis 140 Mitarbeiter weg, sagt Betriebsrat Rolf Langhardt. Für die müssten nun neue Lösungen gefunden werden, also Versetzungen an andere Standorte, Abfindungen oder die Frühverrentung. Wir wollen keine Subventionen, beteuert er, aber es dürfe keine Deindustrialisierung geben. Sonst bekommen wir auch ein gesellschaftspolitisches Dilemma. Zu Marktpreisen lassen sich energieintensive Geschäfte wie die Herstellung von Aluminium in Deutschland kaum noch betreiben. Die Volkswirtin Veronika Grimm, eine der 5 Wirtschaftsweisen, nannte die Energiepreise in diesen Tagen toxisch, Gift für die Wirtschaft, ein Keim für den Rest der Gesellschaft. Die Schuldnerberaterin Daniela Demathais berichtet, die Leute haben definitiv Angst. Noch hätten sich viele Preissteigerungen nicht ausgewirkt, noch stehe die Nebenkostenabrechnung für die Wohnung aus. Aber das wird noch explodieren, glaubt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Schuldenhilfe sofort, e.V., im schleswig-holsteinischen Schenefeld. Familien, die vor der Inflation gut haushalten konnten, aber nicht Unsummen übrig hatten, werden jetzt totale Probleme bekommen. Menschen wie Lotte Kurznick, eine 91-jährige Dame aus Recklinghausen, mit 1.200 Euro Rente im Monat, spüren es ganz unmittelbar, wenn der Quark beim Discounter 99 Cent statt wie früher 49 kostet. Sie putzt das Treppenhaus trotz ihres Alters selbst, wenn sie alle zwei Wochen damit dran ist, und spart das Geld für die professionelle Reinigung. Es soll ja genug da sein, um eines Tages wenigstens ihre Beerdigung zu bezahlen. Man lacht darüber, aber eigentlich ist es ernst, sagt sie. Und es sind nicht nur die Alten und Schwachen, die überrascht werden von neuen Preisen und neuen Risiken. Der Deutsche Sparkassenverband zeigte auf, dass 60% der Haushalte für die laufenden Ausgaben ihr gesamtes Geld verbrauchen. Bei weniger als 3.600 Euro netto im Monat bleibe am Monatsende kein Geld mehr übrig, ergab eine Erhebung des Verbands. Wie es selbst bei denen aussieht, denen es eigentlich richtig gut geht, zeigt die Familie Grütters aus Oberhausen. Manuel Grütters ist kaufmännischer Angestellter, seine Frau Beamtin, sie haben zwei Kinder. Seit diesem Jahr führen sie ein Haushaltsbuch. Grütters berichtet, wenn wir die Fixkosten abgezogen haben, bleiben monatlich 2.500 Euro. Davon zahlen wir uns jeweils 500 Euro in bar aus, als Taschengeld sozusagen. Dann noch 1.000 Euro Haushaltsgeld. Die restlichen 500 Euro sind für Sonderausgaben, also auch Urlaub. Reparaturen. Oder wenn wir wie jetzt die Terrasse winterfest machen. Im Sommer hat Grütters die Wassertemperatur runtergedreht. »Ans Kaltduschen habe ich mich gewöhnt«, sagt er. »Wenn das Taschengeld oder das Haushaltsgeld aufgebraucht ist, dann verschiebe ich die Ausgabe in den nächsten Monat. Oder verzichte.« An den Börsen fallen die Kurse, die den Aktionären so lange ein Gefühl von Wohlstand und Sicherheit gegeben haben. Die Altersvorsorge durch Lebensversicherungen wird zur Zitterpartie, wenn hohe Inflationsraten den Wert der weit in der Zukunft liegenden Auszahlungen auffressen. Und selbst die Immobilienpreise, die über Jahre einen ungebrochenen Drall nach oben hatten, geraten unter Druck. Bis Ende Juni hatten wir das zweiterfolgreichste Halbjahr unserer Firmengeschichte, sagt Gero Fischer, Geschäftsführer des Düsseldorfer Maklers Fischer Sturm Immobilien. Im Juli dann ist die Nachfrage stark zurückgegangen, egal ob bei Immobilien als Kapitalanlage oder Eigentumswohnungen für die Käufer selbst. Die Zahl der Beurkundungen und Baufinanzierungen sinke, so wie die Käufer mit der Rückkehr der totgeglaubten Zinsen leben müssten, müssten die Verkäufer erkennen, dass die hohen Preise der Vergangenheit nicht mehr zu erzielen seien. Am Anfang und am Ende dieser Geschichten von Verzicht, Krise und Abstieg stehen stets die Energiekosten. Sie vor allem sind es weiterhin, die die Preise treiben. Das Statistische Bundesamt registrierte für den August eine Horrorzahl für den Anstieg der Erzeugerpreise, die als Vorboten für die Entwicklung der Verbraucherpreise gelten. Um 45,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat zogen die Preise für gewerbliche Produkte an. Wenn man die Energiekosten rausrechnet, bleiben 14% über, was noch immer viel ist, aber nicht mehr ganz so niederschmetternd. Die Preise für Strom und Gas sind längst eine Waffe im hybriden Krieg Russlands mit dem Westen. Bislang war es Grundlage unseres Wohlstands, dass deutsche Unternehmen billige Energie aus Russland nutzten und dazu Fuhrprodukte aus der ganzen Welt beschafften. Daraus wurden dann Dinge hergestellt, die sich weltweit gut verkaufen ließen. Nur funktioniert das nicht mehr wie gewohnt, seit Russland die Versorgung gekappt hat, um den Deutschen zu zeigen, welchen Preis sie zahlen müssen, wenn sie die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit unterstützen. 5,25 € brutto kostet die Hamburger Spedition Zoda inzwischen 1 Kilo Gas. Eigentlich wollte der Betrieb mit rund 100 Mitarbeitern alte Dieselfahrzeuge durch neue, klimafreundlichere Gaslaster ersetzen. Doch ein blauer Riese mit dem Gasantrieb steht nun ungenutzt im Hof. Der müsste eigentlich gerade auf dem Weg in die Ferne sein, sagt Alexander Gautsch, einer der beiden Geschäftsführer. Bei den aktuellen Preisen gehe die Rechnung aber nicht auf. Für das nächste Jahr fürchte das Unternehmen noch weit Schlimmeres. Wir haben überhaupt keine Planungssicherheit, was die Preisgestaltung für die Zukunft angeht. Das gab es noch nie, so Gautsch. Wir werden massive Preissteigerungen erleben. Nach dem Ranking des Vergleichsportals Verivox, Stand August, liegt ein Versorger aus dem Sauerland ganz an der Spitze der Preissteigerungen bei Gas. Die Bigge Energie, bei der es um unglaubliche 517% nach oben ging. Ingo Erhardt, Geschäftsführer des Unternehmens, sitzt im Besprechungszimmer des Bürgermeisters von Attendorn. Sichtlich angespannt erklärt er seine multiplen Sorgen. Die erste lautet: Wo gibt es Gas, wenn nicht bei Putin? Er musste immer wieder kurzfristig nachordern, zum Teil zu bizarren Preisen. Zu schaffen macht ihm dabei auch die Unsicherheit, wie viel Gas er am Ende brauchen wird, um alle Kunden jederzeit versorgen zu können. Wir verzeichnen schon über 10% Gaseinsparungen, sagt er. Darüber freuen kann er sich nicht. Bigge Energie, das unter anderem den Stadtwerken Attendorn gehört, bleibt in diesem Jahr wohl auf rund 53 der 350 Millionen teuer eingekauften Kilowattstunden Gas sitzen. Für den Winter hat Energiemanager Erhardt keine guten Nachrichten parat. Er sagt, die Preise werden noch deutlich steigen müssen. Ab Januar hält er 50 bis 75 Cent für eine Kilowattstunde Strom und 30 Cent für Gas für realistisch. Licht am Horizont sieht er frühestens in 5 Jahren. Mittelfristig wird die Energie 4-mal so teuer bleiben wie vor dem Ukraine-Krieg. Es ist eine Erkenntnis, die sich nach dem ersten Schock des Krieges langsam ins Bewusstsein frisst. Wir erleben keine Delle, keinen Ausschlag durch ein singuläres Ereignis, sondern einen dauerhaften Wohlstandsverlust, von dem niemand weiß, wie hoch er ausfällt. Im Herbstgutachten der Wirtschaftsinstitute wird für dieses und nächstes Jahr eine um 160 Milliarden Euro niedrigere Wirtschaftsleistung erwartet, als im Frühjahr prognostiziert. Spüren werden das alle und unmittelbar. Die Krise bricht durch die Tür und macht sich im Alltag breit, bis hin zur Temperatur im Bad. Kaum spürbar dagegen ist, wie der klimaneutrale Umbau des Landes auch aus ökonomischen Gründen immer dringlicher wird. Wie sich das Ende des fossilen Zeitalters beschleunigt, weil es kein billiges Gas und Öl mehr geben wird. Vielleicht ist gerade das ein Teil des Problems, dass die großen Trends mit unterschiedlicher Heftigkeit in unser Leben dringen. Man muss schon ein wenig suchen, um inmitten der Verunsicherung Menschen zu finden, die bereits spüren, dass der Krieg eben nicht alles und für immer dominiert. Martin Schmidt, Chef der Photovoltaikfirma NRX aus Pulheim, ist so jemand. Wir haben gerade einen Riesenspaß an unserem Job, sagt er. 15 Leute beschäftigt sein Laden, 2 Elektriker hat er neu eingestellt, auch die Mitbewerber wachsen massiv. Selbst Material ist wieder lieferbar. Gerade hat er eine große Ladung Wechselrichter erhalten. Die ganze Branche, auch die Industrie, stellt sich darauf ein, dass richtig, richtig gute Jahre bevorstehen. Doch zunächst geht es im Land darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Kohlekraftwerke laufen wieder, weil der Strom gebraucht wird. Atommeiler werden wohl nicht abgeschaltet. Der Hamburger Spediteur Zoda klagt, die Investition in Gaslastwagen hätten sie auch gestemmt, weil die besser fürs Klima seien als die Diesel. Damals hat uns die Politik dazu motiviert, jetzt lässt sie uns im Stich. Man könnte auch sagen, sie scheitert, trotz aller Milliardenpakete und Abwehrschirme daran, die neue Welt von den Bürgern fernzuhalten. Der Gasantrieb, der gestern ein Fortschritt war, ist heute ein Irrtum. Und der blaue Laster auf Zoders Hof ein Zeichen dafür, dass viele Sicherheiten verschwunden sind. Es kann wirklich alle treffen. Das Ehepaar Basner hat Deutschlands größte Tafel aufgebaut. Die beiden werfen der Politik vor, beim Thema Armut völlig zu versagen. Es gibt Menschen, die haben eine Antwort auf die große Lebensfrage gefunden. Was ist sicher außer dem Tod? Larisa und Manfred Basner sind solche Menschen. Sie sagen nichts. Seit fast einem Vierteljahrhundert stellen sie sich in den Dienst der Bedürftigen. Sie haben tausende Menschen kennengelernt, die durch das Schicksal aus ihrer Lebenskurve ins Nichts geschleudert wurden und haben sich um sie gekümmert. Oft hieß das Schicksal plötzliche Geldnot, eine Krankheit, der Job ist weg, die Scheidung ruinös, der Alkohol, das Leben in der Wohlstandsrepublik Deutschland auf einmal nicht mehr zu finanzieren. Es kann wirklich alle treffen, sagen die Basners, die Deutschlands größte Tafel in Bochum und Wattenscheid aufgebaut haben. Wer zu ihnen in die Laubenstraße kommt, kann seine Strom- und Gasrechnung oft schon lange nicht mehr bezahlen. Bei vielen ist der Gashahn deshalb zugedreht. Basner war selbst mal völlig am Boden. Er leitete erfolgreich eine Spedition. Dann ein schwerer Arbeitsunfall mit einem LKW. Über einen Monat lag er im Koma. Im Job wurde ich, gerade 50 Jahre alt, als unbrauchbar aussortiert. Er stand vor dem Nichts, als sein Sohn, der in einem Supermarkt jobbte, ihm von den vielen Lebensmitteln berichtete, die dort weggeworfen würden. Basner sagt, da wurde mir schlagartig klar, das darf nicht sein. Du musst diese Ware unter den Armen verteilen. Plötzlich erkannte ich in jedem Bettler, der über die Straße lief, ein Geschöpf Gottes. Er fuhr mit dem alten Mercedes los und sammelte die Lebensmittel ein. An einer Rampe traf er Larisa, studierte Betriebswirtin aus dem bettelarmen Kasachstan, die in dem Laden arbeitete. Basners Augen werden feucht. Sie sah, was ich mit meinem Mercedes tat, und fragte, darf ich Ihnen helfen? Diese Frage hat mich ungeheuer gerührt. Wir haben uns für den nächsten Morgen verabredet. Sie sagt, dann erschien Manfred am nächsten Tag nicht. Er hat sich in der Straße geirrt, das war das Problem. Aber am folgenden Tag sind wir zusammengekommen. Ihre Liebe erblühte zwischen welken Salaten und abgelaufenen Joghurts. Sie wurden ein Paar. 1998 gründeten sie die Tafel. Seit der Krieg ausgebrochen ist, merken sie, wie viele Existenzen auf Kante genäht sind. Die latente Armut, die es schon lange gibt in Deutschland, nimmt vor ihnen jeden Tag Gestalt an. Unglaublich, sagt Manfred Basner. Ende Februar sammelten sich plötzlich teilweise 6000 Menschen auf der Straße vor unserer Tafel. Unter ihnen viele ukrainische Flüchtlinge. Die hatten keine Papiere. Aber wir haben nicht danach gefragt. Bei uns wird jeder Mensch, der Hilfe sucht, versorgt. Allerdings wird die Beschaffung der Lebensmittel schwieriger, weil die Unternehmen im Wirtschaftsabschwung immer mehr knapsen. Wir bekommen ein Drittel weniger Spenden, sagt Larisa Basner. Manche Supermarktketten verkaufen nun ihre Reste, anstatt sie zu verschenken. Unterstützung bekommen wir jetzt eher von Unternehmen und Bürgern, die für uns Lebensmittel einkaufen. Sie ist froh, dass es solche Menschen noch gibt. Flüchtlinge zu versorgen waren die Basners und ihre Helfer gewohnt. 2015, als die Syrer kamen, drängten sich die Hilfesuchenden ebenfalls auf dem Hof. Larisa Basner sagt, doch damals gab es keine Wirtschaftskrise. Nun kommt alles zusammen. Die hohe Inflation, die explodierenden Energiepreise, der Krieg in der Ukraine. Das hat uns Tafelhelfer in eine sehr schwierige Lage versetzt. Wir müssen heute viel mehr Menschen versorgen. Eben auch Deutsche, denen nun schon zur Monatsmitte das Geld ausgeht. Sie ist ungehalten. Alle sprechen von dem, was in der Ukraine passiert, von Waffenlieferungen, aber niemand von der Armut, die wir hier jeden Tag vorfinden. Viele Rentner, die früher noch gerade über die Runden gekommen sind, wenden sich nun an uns und sagen, wir schämen uns, zu euch zu kommen. Der Schritt war sehr schwer. Vielleicht würde es heute nicht so viele Deutsche finanziell so hart treffen, wenn die Politik mehr auf die Basners gehört hätte. Dabei war Bundespräsident Joachim Gauck bei ihnen, Wolfgang Thierse und Norbert Lammert als Bundestagspräsidenten, Jürgen Rüttgers, der frühere NRW-Ministerpräsident und vor kurzem auch Hendrik Wüst, der Neue. Karl Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Sogar der ehemalige Staatspräsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, fand sich ein. Basner sagt, die Kanzlerin Angela Merkel ist nie gekommen. Ich habe ihr zwei Briefe geschickt, erst eine Seite, dann zwei. Habe geschrieben, die Armut wächst, jetzt sind sie gefragt. Ich habe keine Antwort erhalten. Er ist jetzt fast 80 und hat sein Lebensziel nicht erreicht, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen in einem der reichsten Länder der Welt nicht mehr um Almosen betteln müssen. Das wurmt ihn. Ich wollte, dass sich die Tafel möglichst schnell selbst überflüssig macht. Ich war so naiv zu glauben, wenn die Politiker durch uns die versteckte Armut erst einmal erkennen, dann werden sie sehr schnell etwas dagegen tun. Ich weiß nicht, wie viele Briefe ich an die Verantwortlichen geschrieben habe, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Aber es kam fast nichts zurück. So sind wir immer den Bedürfnissen der Menschen gefolgt. Seine Frau schiebt nach, deswegen müssen wir mit der Tafel weitermachen und den Menschen helfen. Klar, das ist enttäuschend. Sie fühlen sich von den offiziellen Stellen im Stich gelassen, auch von den Behörden vor Ort. Wir haben in der extremen Situation bei der Stadt angerufen, aber niemand ist gekommen. Erst nach Monaten gab es etwas Geld. Die Polizei hat uns ebenfalls kaum unterstützt, als der Hof voller Menschen war, außer dass sie ein bisschen den Verkehr geregelt hat. Es hieß, wenden Sie sich ans Ordnungsamt. Das haben wir versucht, telefonisch und per Brief, aber nichts geschah, bis heute nicht. Man hat uns mitgeteilt, wir müssten unsere Probleme selbst lösen, sagt Larissa Basner. Während die beiden reden, werden draußen die Waren sortiert. Die nächste Almosenausgabe steht an, die Ausgabezeit für Rentner hat sich auf 1,5 Stunden verdreifacht, wegen des großen Andrangs. Manfred Basner, der selbst von einer kleinen Rente lebt, sitzt in seinem Sessel im Büro, umgeben von Ehrenurkunden, Pressefotos und Modellautos. Seine Leidenschaft. Er hat kürzlich seinen Rücktritt als Tafelvorstand erklärt. Die Gesundheit. Manchmal will der Kopf nicht mehr dahin, wohin ich will, und die Müdigkeit überfällt mich immer öfter. Ich bin dann einfach erschöpft. Auch seine Frau, 62, wird bald aufhören. 7 Tage die Woche über 24 Jahre. Irgendwann ist auch mal genug. Wir haben uns viel zu wenig Erholung gegönnt und lange keinen Urlaub gemacht. Nur Putins Krieg und die Energiekrise werde die Wattenscheider-Tafel nötiger denn je machen, das fürchten beide. Wir hoffen, Menschen zu haben, die unsere Idee weitertragen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto IBAN DE 50 8602 0500 0001 83251 01. BIC BFSWDE 33LPZ.